Machen wir schnell. Click and Rush. Ich bin at Uli Hebel, du bist at Joachim Hebel und wir müssen wirklich uns sputen, weil in dieser Folge so einiges drin sein wird. Nämlich zum einen der Deadline Day, das abgeschlossene Transferfenster und der ja, von Sky Sports in England als Super Sunday beworbene, eigentlich schockierende Sonntag. Aber vorher müssen wir vielleicht nochmal ein Thema abrunden von letzter Woche. In Sachen Schiedsrichterei und Handspiel ist minimale Bewegung reingekommen.
Ja, genau. Also es gab ein Gespräch eben zwischen der Premier League und den Schiedsrichtern, dass eben diese Regel nicht mehr so ausgelegt werden soll oder nicht mehr so heftig ausgelegt werden soll, wie es eben zuletzt der Fall war. Ich glaube, es wurde mehr hochgerechnet, sonst hätte es 88 Handelfmeter gegeben, fast 300 Elfmeter insgesamt. Wir sind jetzt schon bei so vielen Elfmeter wie in der Saison von vor zwei Jahren, glaube ich, was wir nach drei Spieltagen schon hatten. Deswegen, da musste was angepasst werden. Das ist passiert und ich glaube, dass die Thematik jetzt ein wenig ruhiger geworden ist oder das um diese Thematik herum ruhiger geworden ist.
Weitere Meldungen, die es gegeben hat aus dem Lager der englischen Nationalmannschaft, die ja wieder für die Nations League sich zusammen versammelt haben. Drei Spieler sind abgereist, respektive mussten abreisen, weil sie den Geburtstag gefeiert haben von Tammy Abraham, Ben Chilwell war es und der dritte im Bunde ist Jadon Sancho gewesen. Soweit so schlecht, die Meldung, aber was damit einhergeht, ist, dass Gareth Southgate mehr und mehr Probleme bekommt. Wir haben ja schon mal ganz kurz fallen lassen, dass er bislang alles sehr, sehr gut gelöst hat. Er ist ja loyal zu seinen Performern. Langsam nimmt es überhand. Wir hatten Harry Maguire, wir hatten die Geschichte mit Foden und Greenwood, wir hatten jetzt diese Geschichte und ich bin gespannt, wann er irgendwann auch mal öffentlich zornig werden muss.
Kyle Walker gab es auch.
Um einfach ja zu sagen, Leute, also ein bisschen Disziplin ist nötig und das insbesondere unter ja, Berücksichtigung der aktuellen Situation. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, solche Dinge gehen halt einfach nicht und das müssen die nach einem halben Jahr langsam auch mal geschnallt haben, dass solche Dinge einfach nicht funktionieren. Das ist ein Sicherheitsrisiko für den gesamten Sport, für die gesamte Mannschaft und darüber hinaus eben ja für die Fortführung solcher Dinge.
Hast du gelesen, was Jadon Sancho geschrieben hat?
Nee.
Er wusste nicht, wie viele Leute auf dieser Party wären und sein würden. Das wusste er nicht. Und im Nachhinein tut es ihm auch leid. Und er sieht das natürlich auch ein, dass es Quatsch war. Und er nimmt die Verantwortung auf sich. Also wenn du es nicht weißt, dann ruf doch einfach an. Wie viele Leute kommen da? Dann ist doch alles gut. Aber
vermutlich ist er auch den ganzen Abend dann in freiwilliger Quarantäne geblieben.
mit einer Begleitung.
Ja. Also lassen wir das, weil gibt es keine zwei Meinungen drüber. Sollte es nicht geben. Und damit kommen wir zum Transferfenster, das ja gestern mit einer Ausnahme geendet ist oder zum Teil auch noch heute, was die Bekanntgaben betroffen hat. Die Ausnahme heißt, dass das Transferfenster innerenglisch noch bis zum 16. Oktober geöffnet ist. Also zwischen EFL und Premier League darf noch gedealt werden. Hintergrund ist das, dass am 20. Oktober die Premierligisten ihren 25-Mann-Kader abzugeben haben. Free Agents, die es ja tatsächlich noch gibt da draußen, sind aber weiterhin jederzeit zu verpflichten. Das Fenster ist jetzt ja das Verrückteste, glaube ich, das wir je erlebt haben, auch was den Zeitpunkt betrifft und auch nur ganz, ganz kurz geschlossen, weil im Januar geht es ja schon wieder weiter. Ist aber für uns Grund genug und da haben wir einiges mit zu tun an diesem heutigen Dienstag, dass wir bewerten, wer hat gewonnen und wer hat verloren. Ganz besondere Berücksichtigung kriegt natürlich der Deadline Day. Es ist ja wirklich nochmal einiges passiert. Also wenn ich dich jetzt frage, und das sage ich schon mal vorneweg, es gibt weit mehr Gewinner, glaube ich, in diesem Transferfenster, als es Verlierer gibt, weil insgesamt die Premier League, glaube ich, ziemlich clever verpflichtet hat und noch mehr Star Power hinzugefügt hat, als wir ohnehin hatten. Aber wenn ich dich frage, wer sind die Verlierer des Transferfensters oder vielleicht auch des Deadline Days, wen nennst du mir als erstes?
Ja, also Burnley hat nichts ausgegeben, haben nur, glaube ich, einen Leihspieler geholt. Ich glaube, Sean Dyche, der das immer seit drei Jahren eigentlich schon predigt, glaube ich, hat fünfmal über 10 Millionen Euro investieren dürfen oder sechsmal, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sechsmal müssten es mittlerweile sein. Also mit Sicherheit, die haben 0 Euro ausgegeben. Ja, es hat die getroffen, klar, brauchen wir nicht reden, es hat jeden getroffen. Aber ich glaube, das ist schon so zu nennen. Jemand, der eigentlich schon seit Jahren sagt, wir sind nicht gut genug und dann aber nichts bekommt, ist mit Sicherheit einer. Und in den Medien wird halt Ole Gunnar Solskjaer und Manchester United, die werden auch genannt, weil sie halt ja viele Gerüchte draußen verstreut haben und auch Anfragen klar wurden. Alles also die großen Deals sind alle, haben nicht funktioniert und im Endeffekt hat man sich mit B-Ware begnügen müssen. Die würde ich auch noch mitnennen. Das sind so die ersten, die mir einfallen, ehrlich gesagt.
Also Burnley hat Dale Stevens, das hatten wir ja im Podcast verpflichtet. Genau. Den wollen wir, glaube ich, nicht unterschlagen. Torwart, meine ich, müssen sie geholt haben noch. Aber die Sache ist natürlich die,
Das, aber Stevens war ablösebar, soweit ich weiß, oder? Ist das so?
Nee, 1 Million hat er gekostet.
Okay, dann hat Sky England das auch falsch aufgeschrieben.
Also die Sache ist stimmt, die bei Burnley. Die haben ja zum Schluss nach dem Restart noch nicht mal mehr einen ganzen Kader zusammenbekommen. Also es ist ja nicht nur eine Qualitätsfrage, sondern eine Quantitätsfrage. Und letztlich wird das auf kurz oder lang dazu führen, dass Sean Dyche den Verein verlässt. Und das würde ich mir sogar wünschen für ihn, weil die spielen jetzt auch schon einige Zeit lang Premier League Fußball. Die waren zwischendrin ja sogar mal europäisch. Also gut, da hat es jetzt nicht viel Geld geregnet, weil sie ja die Qualifikation nicht überstanden haben. Aber sorry, da, ein bisschen mehr muss einfach drin sein, Pandemie her oder hin. Und wenn es nur Free Agents sind, die man verpflichtet, wie du es eben gesagt hast, Dyche hat es ja schon 18.000 Mal adressiert. Und ich kann seinen Ärger dann darüber verstehen, den es jetzt noch nicht, wenigstens ich habe es nicht öffentlich wahrgenommen, den sicherlich bei der nächsten Pressekonferenz dann vor dem nächsten Premier League-Spiel nochmal geben wird, weil er einfach abgefragt wird. Und der offensichtlichere Fall ist natürlich Manchester United. Die haben ja was gemacht. Also es ist ja so, dass sie noch Alex Telles verpflichtet haben als Linksverteidiger. Sie haben Edinson Cavani noch verpflichtet. Sie sind Chris Smalling losgeworden, in Anführungszeichen, wobei es auch da sicherlich Argumente dafür geben könnte, dass der gar nicht unbedingt der formschwächste Innenverteidiger ist, nach allem, was ich mir sagen habe lassen über seine Form von der Roma. Aber da sind wir eben genau bei dem Punkt, kein Innenverteidiger geholt, wenn das überhaupt mal das Ziel war, keinen Außenspieler noch. Sarr scheint immer noch eine Möglichkeit zu sein, aber noch kein Außenspieler geholt, einen Mittelstürmer geholt, über dessen Verpflichtung man trefflich streiten kann, und vor allen Dingen Jadon Sancho nicht bekommen, den sie jetzt im zweiten Transferfenster jagen mit einem festen Preis, den sie ja kennen. Und sie haben aber einfach gedacht, sie sind cleverer als der Rest und sie zahlen einfach mal so, man hört ja Verschiedenes, zwischen 30 und 10 Millionen Pfund ist alles drin, weniger als Borussia Dortmund fordert.
Und was heute rausgekommen ist, habe ich auch gerade erst gelesen, sie haben Jadon Sancho aufgefordert, Gehaltskürzungen zu akzeptieren. Also sind auf ihn zugegangen und haben gesagt, hey bitte, du musst weniger verdienen als bei Dortmund, weil sonst können wir es nicht machen. Und das ist ja wirklich kompletter Wahnsinn. Also ich meine, du bist Manchester United, du hast die zweithöchste Payroll im europäischen Fußball und dann gehst du zu Jadon Sancho hin, deinem Königstransfer, und sagst ihm, bitte verdien weniger als bei Borussia Dortmund. Also das mag sein, dass das vielleicht anders finanziell nicht handelbar ist. Kann sein, theoretisch. Aber du weißt doch ganz genau, dass du dich lächerlich machst, wenn du sowas forderst. Also dann geh nicht hin, lass es bleiben. Also du gehst doch auch nicht zu Gucci und sagst, ich habe aber bloß 100 Euro, der Pullover kostet aber 600. Dann sagen die, ja, dann geh weg. Kauf ihn dir gefälscht oder lass es bleiben. Aber ist doch Quatsch. Geh zu Adidas oder was weiß ich. Ja,
zur exklusivsten Ware, die ist, also ja. Jetzt will ich Menschen nicht als Ware bezeichnen, aber ihr wisst, ich bleib meine Metapher zur exklusivsten Ware, die es gibt. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vorneweg, wenn es einen Director of Football gäbe, ich weiß, das wird langweilig und könnte zum Trinkspiel verkommen, aber wenn es einen Director of Football gäbe, dann passiert von diesen getätigten Deals nichts oder sie passieren wesentlich früher, weil Edinson Cavani ist seit Juni Free Agent. Der wird 34 demnächst. Und ich weiß, das ist ein guter Stürmer, der hat überall getroffen. Schön und gut. Aber dieses Paket in diesem Umfang, das du schnürst für Edinson Cavani, den du schon hättest zu Beginn des Transferfensters holen können, wenn du wolltest, dein Konkurrent scheint Benfica Lissabon gewesen zu sein, bei allem Respekt, dann habe ich keinerlei Verständnis dafür. Okay, Solskjaer scheint nochmal einen Mittelstürmer gewollt zu haben, wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, wenn ich eine Position hätte bestücken müssen, hat er so getan. Man kann auch prinzipiell darüber reden, dass es vielleicht eine Art Zlatan oder Henrik Larsson Transfer ist und dergleichen mehr, aber warum zum Teufel am Deadline Day, wo du zwangsweise überbezahlen musst, weil irgendwann nochmal irgendjemand auf die Idee kommt, ja, vielleicht wäre es ja Cavani. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, das ist so ein West Ham-Transfer, ohne das Böse zu meinen, aber irgendein Team, das den Panikknopf drückt und sagt, wir brauchen einen Namen. Und jetzt muss West Ham gerade gar nicht den Panikknopf drücken. Aber so in die Richtung hätte ich es mir vorgestellt. Ja. Das ist für mich völlig unverständlich.
Gary Neville hat einen wunderschönen Tweet abgesetzt. Ich finde, der trifft es nicht immer, aber da hat er es getroffen. Der Deadline-Day zeigt dir, wer sein Business gut unter Kontrolle hat und wer es nicht unter Kontrolle hat. Und ich glaube, da hat er recht. Das trifft auch einen Punkt. Also Manchester United hat einfach, das war Panik am Ende des Tages. Ja, sie haben ja noch mit Facundo Pellistri, glaube ich, einen Argentinier geholt über die Außen, theoretisch einen jungen Mann, aber da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der, also erstmals 8,5 Millionen ist auch viel für einen 19-Jährigen, glaube ich. Und ich glaube, dass der auch die die Arbeitserlaubnis ja gar nicht bekommt, der da keine Namen hat, keine Erfahrung. Also ich bin da erstmal wahnsinnig vorsichtig, ob der überhaupt nochmal spielen wird oder in der Zeit. Und haben ja dann fürs nächste Saison auch mit Amad, wie ist der Traoré?
Ich glaube, im Januar sogar
genau,
schon.
Also das heißt, Diallo, genau, nicht Traoré, genau. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das auch noch, also der kommt im Januar dann vielleicht noch. Also es ist insgesamt, ja, aber also, ja, was du wolltest, was du nicht bekommen hast. Und nochmal, das haben die eben auch, alle Fans, ich habe wirklich alle Manchester United-Fans auf allen Seiten, die irgendwie was zitiert haben, haben gesagt, ja, recht, und weil die haben ja gleich sofort gepostet, habt Angst vor unserem Sturm oder irgend sowas haben die, glaube ich, gepostet mit den Bildern mit Cavani und dann den Leuten Rashford, bla bla bla. Und alle haben unisono drunter geschrieben, ja, aber wir haben hinten Harry Maguire und unsere Defensive ist wackelig. Und dann, glaube ich, ist ja alles gesagt.
Ja, das ist, also nochmal, der Director of Football, warum sage ich das? Weil das hätte einen langfristigen Plan zugrunde. Das Problem ist, United macht das im Transferfenster für Transferfenster gleich. Und seit Ferguson weg ist, haben sie eine runde Milliarde ausgegeben, Pfund, wohlgemerkt. Und es ist Fenster für Fenster genau derselbe Käse. Du hast gewisse Dinge, die aber das halbe Jahr vorher kaschiert wurden, die du dann nicht mehr angehst. Stichwort Innenverteidiger. Ja, stimmt, das sah nach dem Restart halbwegs gut aus. Generell die Rückrunde, kann man gerne zusammenfassen, sah alles ganz gut aus. Aber das lässt mich nicht darüber hinwegsehen, dass einfach immer noch nicht identifiziert ist, wer neben Harry Maguire spielt. Er braucht jemanden neben sich, weil ansonsten sieht er einfach zum Teil richtig lächerlich aus. Linksverteidigerposition, damit kann ich leben mit Telles, den man auch, glaube ich, zu einem anderen Zeitpunkt hätte holen müssen, weil er gerade nicht mehr, weil die Aktie gerade nicht mehr so hoch steht. Grundsolide, aber damit kann ich auch leben. Ich denke aber auch, und das ist ja auch das Problem, einer, der eher die Fähigkeiten offensiv haben sollte, denn defensiv. Aber damit kann ich noch leben. Und ich könnte prinzipiell auch mit Cavani leben, vielleicht auch zu einem günstigeren Preis. Aber jetzt kommt die Idiotie an der ganzen Sache. Du gehst zu Jadon Sancho hin, klar als die Nummer 1 ausgewiesen. Und verhältst dich einfach dilettantischer, könnte es nicht gehen. Und am Ende, so hört man ja, dass es irgendwie so um 10 Millionen Pfund gegangen sein soll. Und dieses Geld gibst du aber einem Edinson Cavani, der bestenfalls dein Backup ist. Mir fehlt jegliches Verständnis dafür, dass es liegt überhaupt keine Idee zugrunde und es ist eine Art Hotshotting, das Fenster für Fenster betrieben wird, um gewisse Gruppen zu befrieden, was einfach nicht mehr funktioniert. Da muss jemand her, der strategisch langfristig denkt, weil, und da gehen wir weiter und das werden wir dann im zweiten Teil der Sendung noch haben, es gibt auch auf der Trainerbank jemanden, bei dem ich nicht immer strategisch ganz klar sehe, worauf es hinauslaufen soll. Und jetzt können wir das Fenster bei United abrunden, weil ich glaube, wir haben beide. Lass mich den Satz noch ganz kurz zu Ende bringen. Donny van de Beek hab ich ja auch schon mal getwittert und da war auch nicht jeder meiner Meinung. Kapiere ich auch nicht, den Transfer. Also ja, der Spieler ist gut, aber er passt einfach nicht. Also das ist ich check nicht in diesem System, dass ich jetzt einfach mal das System verorte, obwohl es nicht der Fall ist. Passt der nicht rein? Es ist einfach ein Transfer, den man getätigt hat, des Namens wegen und weil der Spieler individuell, das ist mir alles klar. Aber ins System passt er nicht rein und du hast eine Position doppelt besetzt, wo es überhaupt kein Fragezeichen dahinter geben sollte. Ich glaube nämlich nicht daran, dass du sowohl mit Pogba als auch mit Donny van de Beek, als auch mit Bruno spielen kannst. Und was machst du dann mit Matic? Geringeres Problem, aber ich glaube nicht daran. Und damit, sorry, das ist dann auch der Abschluss, du hast auch ein paar Spieler nicht losbekommen, die du, glaube ich, hättest losbekommen können. Also es sind nicht so schwerwiegende Verträge, wie beispielsweise Arsenal noch bei sich hatte, wo ich sage, da gibt es einfach keinen Abnehmer für und das schafft kein Manager dieser Welt. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Du hast dich einmal mehr lächerlich gemacht. Und es tut mir leid, dass die Aufgabe eines Ed Woodward ist, Manchester United einen titelfähigen Kader hinzustellen. Und das schafft er seit, wie lange ist Ferguson weg? 8 Jahre? Einfach nicht. Und es gibt kein anderes Urteil darüber.
Wenn du Ed Woodward eine Frage stellen dürftest.
Was machen Sie hier?
Okay. Also wie der immer sitzt auf der Tribüne, habe ich das Gefühl, der kann gar nicht sprechen. Das sieht echt immer so, ich habe von dem noch nie eine Regung gesehen. Ich glaube, dass der echt einfach nur...
Das war ja ganz witzig. Nach dem 5-1, glaube ich, hat die Regie direkt auf ihn geblendet. Und manchmal habe ich das Gefühl, er versteht... Also der ist natürlich ein intelligenter Mann. Das ist jetzt zu viel Sand gemeint. Aber manchmal habe ich das Gefühl, der versteht nicht, was da gerade passiert. Und dann passiert eben wieder die Suche nach dem Panikknopf und das macht es halt noch viel schlimmer. Also es ist...
Aber angeblich sollen sie sich ja mit schon mit Pochettino schon unterhalten haben.
Ja, lass uns das später gerne nochmal mit aufnehmen. Das soll man ja auch mal machen, hier gewisse Lunden legen. Gibt es sonst noch ein Team, bei dem du sagen würdest, Verlierer? Also ich habe noch eins im Blick, wo ich auch das Panikgefühl habe. Ja. Wobei ich glaube, da ist die Jury noch nicht fertig, darüber zu sagen, Verlierer, Gewinner, oder das muss man jetzt
erst mal. Der Fulham macht da wieder Fulham-Sachen. Ich glaube, das ist so zu sehen. Also, das haben wir ja schon besprochen. Beim letzten Mal haben sie es halt auch versucht mit großen Namen, in Anführungszeichen. Jetzt leihen sie mehr, holen mehr Premier League-Affinität, haben mit Arabiojo einen von, Innenverteidiger von Manchester City geholt, auf das Cheek ausgeliehen von Chelsea. Wahrscheinlich auch bei Barclay funktioniert der besten Villa. Da habe ich auch so das Gefühl, okay, dann holen wir da. Also im Grunde genommen, das ist schon etwas, wo man sagen kann, ja, ist jetzt eigentlich dieselbe Geschichte wieder. Du steigst auf, lässt nicht die Mannschaft spielen, die aufgestiegen ist, und holst einfach blind irgendjemanden rein. Der Haufen muss sich finden und dann hoffst du, dass du irgendwie was kriegst. Ja, es sah nicht gut aus, du musstest irgendwie reagieren. Ich glaube aber, das ist zu viel des Ganzen. Also ich glaube, was haben die Mannschaften wie Sheffield und Norwich und so weiter, was haben die denn voraus gehabt? Die haben einfach weiter dem System vertraut. Und dann, das glaube ich, ist wahrscheinlich eher die Marschrichtung, als die Fulham jetzt gerade eintritt. Aber okay, wir werden sehen, ob vielleicht haben sie recht.
Ja, die einzelnen Absichten sind uns, glaube ich, sehen. Ja, genau. Klar. Aber jetzt ist halt die Frage, ja oder nein, klappt's oder klappt's nicht. Lass uns einen persönlichen, ich nenne es jetzt einfach mal Verlierer, vielleicht dreht sich das in ein bis zwei Wochen schon, würde ich ihm sehr wünschen. Jack Wilshere nicht mehr bei West Ham, glaube ich, kann man relativ schnell zusammenfassen. Wir haben ja gestern schon mal auch persönlich kurz besprochen. Irgendwie schön, dass es das noch gibt, dass jemand sagt, Geld beiseite, ich will Fußball spielen.
Ja, aber was man so hört, ist, dass, was ich im Nachhinein auch noch gelesen habe, ist, dass West Ham eher darauf gedrängt hat. Also er wollte jetzt nicht unbedingt den Vertrag auflösen. Er hätte ganz gern gezeigt, dass er noch spielen kann, weil er sagt, er ist so fit wie nie zuvor. Er hat gut trainiert und so weiter und hat trotzdem jetzt die Gelegenheit nicht bekommen, das zu zeigen, sondern es wurde ihm nahegelegt zu gehen. Und das, finde ich, ist dann natürlich auch irgendwo heftig. Also ich hatte das irgendwie im ersten Moment, was ich so gelesen habe, irgendwie mehr in Eintracht das Gefühl, irgendwie, dass das Ganze wäre irgendwie gemeinsamer entschieden worden. Ist es scheinbar nicht.
Gibt es eine Personalie, werde ich das auch gleich auf der positiven Seite fragen, wo du sagst, das ist der fürchterlichste Transfer oder wir können es auch erweitern, Nicht-Transfer dieser Phase seit wann ist das Fenster offen, seit September, wo du sagst, Himmelswillen, wie kann man das machen?
Da fällt mir jetzt ehrlich gesagt auf Anhieb keiner ein, wenn ich jetzt ehrlich bin. Wüsste jetzt nicht, wo ich mir denke, um Gottes Willen. Fällt dir einer ein?
Ich habe auch ganz lang schon überlegt und es gibt nichts, was ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Wenn, dann sind es eher Laien. Die Sancho-Personalie steht halt oben drüber als um Himmels Willen. Wie könnt ihr nur, sozusagen?
Ja.
Dann leiten wir über auf, ich bin auch gespannt, ob wir vielleicht noch irgendwas dazwischen finden. Gewinner, Verlierer, es mag ja auch ein Mittelfeld
geben. Ich hätte einen, den nenne ich noch ganz kurz, der fast passiert wäre. Dele Alli gehen lassen, das wäre ein großer Fehler gewesen von Tottenham. Das, glaube ich, wäre so ein Transfer gewesen, wo ich dachte, hätte ich nicht verstanden, wieso leiht ihr den her? Deswegen ist es ja noch in Anführungszeichen gut gegangen, dass es nicht passiert ist.
Dann nehme ich den Faden einfach mal auf und stelle als einen der Gewinner, da gibt es jetzt mehrere Tottenham vor.
Absolut.
Keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, von diesem Transferfenster, von den Umbauten, die Mourinho vornehmen wollte, will oder die er schon vorgenommen hat. Das weiß ich immer noch nicht genau. Aber der Plan, den er verfolgt hat, der scheint aufgegangen zu sein und das, obwohl die Kriegskasse recht leer sein soll. Du hast deine Offensive verbessert mit Gareth Bale, mit Vinicius, Carlos Vinicius wohlgemerkt, den du geholt hast aus Portugal, der mir da schon als sehr physisch und torgefährlich aufgefallen ist. Auch guter Vorlagengeber, guter Verteiler einfach, kann ich verstehen. Du hast im Mittelfeld mit Heuber jemanden geholt, von dem alle hoffen, dass er irgendwie die Lücke Dembélés mal auffüllen kann, wo ich nochmal ein Fragezeichen dahinter setze. Du hast Reguilón geholt auf der Linksverteidigerposition, von dem werden wir tolle Dinge sehen, bin ich fest davon überzeugt. Du hast mit Doherty die rechte Seite solide abgedichtet und du hast Dele Alli nicht verkauft, Ndombele nicht verkauft, wo ich zwischenzeitlich mal bei beiden schwere Angst hatte. Sessegnon ist gegangen, dann nehmen wir vielleicht nochmal ganz kurz die Ausfahrt, weil der in die Bundesliga zu Hoffenheim gegangen ist. Dem wünsche ich einfach nur Spielzeit, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Ich glaube, es passt ihm. Ich glaube, die Bundesliga passt ihm auch besser. Es ist nicht ganz so physisch, sondern eher ein wenig technisch und taktisch. Ich glaube, dass er mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Dynamik, mit seiner Beweglichkeit dort mit Sicherheit positiv auffallen wird.
Ja, glaube ich auch. Das, für den ist es einfach Zeit für einen Soft-Reset. Ein sehr arbeitswürdiger Profi, recht intelligent, wie ich mir habe sagen lassen. Einfach, das lief seit der Rückrunde Fulhams in der, also vor 1,5 Jahren einfach für ihn nicht gut. Und dann Verletzungen, neuer Verein, Pochettino weg, Mourinho da. Ist einfach an der Zeit, für ihn irgendwo zu spielen, damit wir uns mal wieder daran erinnern, dass er wenigstens ein aufregender Mann für die Zukunft sein kann.
Das hat großes Potenzial.
Ja, oder vielleicht im Verein seit 2021, ich weiß nicht. Aber Tottenham, glaube ich, insgesamt kann man schon mal vorsichtig darstellen als jemand, die einfach gut gearbeitet haben im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Harry Redknapp, habe ich gelesen, findet, dass Tottenham jetzt ein Meisterschaftsaspirant ist. Das geht mir dann doch noch weit.
Ja, ich glaube, dass er das eher so in der Mischkalkulation gesehen hat mit den Upsets, die wir gesehen haben, Mannschaften, die verloren haben und so weiter. Ich glaube, dass sie dann oben reinstechen können, wenn sie so konstant in Anführungszeichen weiterspielen. Aber Mourinho, das habe ich schon öfter gesagt, es geht ums Hier und Jetzt. Er hat Spieler verpflichtet, die jetzt funktionieren, die dem Kader jetzt weiterhelfen. Es geht um den kurzfristigen Erfolg. Das sind keine Transfers, die irgendwie die langfristigen Clubambitionen dann irgendwie nach hinten verschrauben, sondern es geht um das Hier und Jetzt. Und das hat er gut getan. Also Respekt dafür. Und auch das italienische Modell gewählt, ja. Leihen. Und dann hoffen, dass wenn der Spieler funktioniert, kannst du ihn immer noch kaufen, theoretisch.
Ich hoffe, dass ich jetzt auch keinen der Neuzugänge vergessen habe bei Tottenham. Glaube, bin aber ganz...
Joe Hart.
Ja, aber glaube wirklich gar nicht so verkehrt.
Absolut.
Ich hoffe, dass ich da jetzt halbwegs durchgekommen bin. ich würde gern Leeds irgendwie noch nennen. Klar steckt dafür ein Aufsteiger, Pandemie und so weiter, viel Geld drin, aber Llorente geholt, sehr guter Transfer, glaube ich. Rodrigo Moreno geholt, sehr guter Transfer, hat er jetzt auch schon mal angedeutet gegen Manchester City. Dann hast du jetzt Rafinha noch am Deadline Day bekommen, von dem ich ehrlich gesagt zu wenig weiß, um es irgendwie verstehen zu können, aber hat mir sagen lassen, dass der über ein gewisses Potenzial verfügen soll, auch über Kreativität. Und wenn die Außenpositionen offensiv waren, ja, am ehesten noch das Ausrechenbarste bei Leeds. Und so glaube ich irgendwie, hast du als Leeds United da jetzt einen Kader beieinander, der vor allen Dingen etwas breiter geworden ist, gute Sache, und mit dem Bielsa arbeiten kann. Und dass Leeds mit dem Abstieg nichts zu tun hat, glaube ich, das wissen wir spätestens seit dem Wochenende nochmal, dass das ist.
Absolut. Also wie gesagt, nochmal, also es sind auch viele Transfers über Fulham. Ich bin da immer kein so ein großer Freund, wenn ein Aufsteiger immer komplett glaubt, den Kader verändern zu müssen. Aber ich hoffe, dass Bielsa klug genug ist, dieses Spiel einfach punktuell einzubauen. Und dann, glaube ich, wird es funktionieren. Also sieht zumindest so aus. Und Bielsa ist Bielsa. Also sein System ist klar. Und der wird dort keine zwei Meinungen deuten lassen.
Wen hast du noch auf der Gewinnerseite?
Everton. Ja. Everton muss man so sehen. Also das ist, ich habe das am Anfang sehr kritisch gesehen, weil ich dachte, du brauchst Dynamik im Mittelfeld, du brauchst Dynamik über die Außen, du hast Dynamik über die Außen nicht bekommen, du hast im Mittelfeld 2 von 3 Spielern geholt, die nicht dynamisch sind, und trotzdem ist das Spiel schneller geworden. Das ist phänomenal. Also du hast mit James Rodriguez jemanden, der öffnet, wo es nur geht, der Tore selber trifft, der vorlegt wie ein Verrückter. Du hast mit Doucouré jemanden, der seine Dynamik wiedergefunden hat. Du hast mit Ben Godfrey einen Innenverteidiger geholt. Das war genau das Problem. Ja, Marcus Silva wollte eigentlich damals Kurt Zuma holen, hat dann vergessen, dass Chelsea eine Transfersperre hat, und dementsprechend war klar, dass sie Zuma behalten werden. Das hat Silva bis zum Schluss nicht kapiert und dementsprechend keinen geholt letzte Saison. Da haben die mit 3 Innenverteidigern gespielt, wovon einer Mason Holgate war, bei dem sie Glück hatten, dass er sich überhaupt so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat. Und du hast, das war einfach weit zu wenig. Und dementsprechend jetzt nachzusetzen mit Ben Godfrey, wow, also ein besser, glaube ich, also geiler kannst du es nicht machen. Ich liebe diesen Transfer. Du hast mit Robin Olsen einen Torhüter geliehen, um den Druck auf Pickford auszuüben, den er braucht, glaube ich. Also, oder sollte er dem nicht standhalten, einen zweiten guten Torhüter zu haben. Also du hast eigentlich alles richtig gemacht im Nachhinein. Und vielleicht hätte man sagen können, ja, über die Außen hätte es noch einen schnellen Spieler gebraucht, theoretisch. Aber das, glaube ich, hat Ancelotti eben so eingepreist, dass er sagt, Rames kommt über die Seiten und dann passt das auch so. Also ich kann da nichts Negatives sehen.
Ja, Rames wollen wir nicht vergessen, Alan wollen wir nicht vergessen. Das sind sicherlich die beiden allerwichtigsten Transfers. Bei Everton, Theo Walcott verliehen, einfach keine große Rolle mehr gespielt. Glaube ich auch ganz okay, ist auch irgendwie eine schöne Geschichte mit Southampton dann am Ende. Also insgesamt finde ich auch, wenngleich, das sei auch noch angefügt, natürlich gewisse Versäumnisse der letzten Perioden aufholen müssen. Und ich bin auch das sage ich gerne nochmal, ich bin immer noch nicht überzeugt, dass Everton eine Top-Mannschaft wird. Ich glaube immer noch, dass sie außerhalb der Top 7 sein werden, aber da ist jetzt was passiert und das ist gut und das ist ja, also mehr kann man ja auch nicht verlangen. Viel Geld ausgegeben, auch das muss man dazu sagen, aber mehr kann ich jetzt vorläufig nicht verlangen von Everton. Ich glaube auch, dass das ein richtig gutes Transferfenster gewesen ist. Ich glaube, das sind jetzt die offensichtlichsten aller Gewinner, wo wir sagen können, okay, gut. Und jetzt vielleicht bist du auch andere Meinung, aber jetzt gibt's noch welche, wo ich dazwischen agieren wollte. Und der erste Club ist mit Tendenz wohlgemerkt zu den Gewinnern, ist Arsenal. Hm. Sicherlich der wichtigste Transfer ist kurz vor Toreschluss passiert, nämlich der Thomas Partey. Wir haben so schön getwittert, no Thomas, no Partey.
Oh. Den Gag wollte ich eigentlich einbauen. Aber ich habe auch gesagt, dieses T-Shirt wird es geben im Arsenal-Shop. Habe ich gestern noch gesagt.
Gibt es ja, glaube ich, auch schon, oder?
Ja, konnte sein, dass wir noch gemacht haben. Aber das wundert mich überhaupt nicht.
Ich glaube schon. Also und ansonsten hat Arsenal auch ein paar Dinge ganz richtig gemacht. Allen voran Vertragsverlängerung Pierre-Emerick Aubameyang. Ich glaube, das ist auch wirklich die Grundlage für alles gewesen, was dann kam. Dann hast du Emiliano Martinez verkauft. Okay, gut. Deswegen so 100%. Also du musstest Geld verdienen, um gewisse Dinge zu finanzieren. Keine Frage. Aber das tut mir weh. Den hätte ich da gerne gesehen, ehrlich gesagt.
Hättest du Leno verkauft oder Martinez?
Ich hätte beide behalten, wenn es irgendwie gegangen wäre, ehrlich gesagt. Also das Mert Martinez eigentlich, also das sieht man auch bei Aston Villa, die irgendwie auch noch zu den Gewinnern vielleicht zählen müssen.
Oh ja.
Der ist gut, der ist einfach gut und den hätte ich gerne, als wenn es irgend gegangen wäre, als Backup behalten. Du spielst ja jetzt europäisch, dann hätte man ihm da gewisse Minuten geben können. Hätte ich gerne behalten. Das ist aber so einfach nur so eine Geschichte nach dem Komma irgendwie. Aber du hast jetzt, also das war ja die Position, die wir immer gesagt haben und deswegen habe ich nur so eine, das ist so eine 80-prozentige Passform. Wir haben immer gesagt, Arsenal braucht einen kreativen Mann im zentralen Mittelfeld. Thomas ist, glaube ich, kreativer, als man so denkt, wenn man ihn so anschaut mit all seiner Masse. Sehr beständig gespielt bei Atletico. Letzte Saison taktisch über jeden Zweifel haben. Wenn du bei Simeone so eine wichtige Rolle spielst, dann ist das so. Ich hätte es mir fast noch einen Ticken weiter vorne allerdings gewünscht. Das ist das einzige kleinere Problem, das ich damit habe. Auch wenn ich denke, dass der sicherlich sehr, sehr gut funktionieren wird und einfach eine Verstärkung sein wird für Arsenal.
Also auch dieser Transfer hat für mir ein Herz verdient. Also ich finde auch diesen Transfer richtig, richtig genial. Also ja, du hast recht, sie bräuchten noch einen Zehner, darüber haben wir ja gesprochen. Aber in diesem aktuellen System, wenn man sich es ansieht, dann siehst du ja mit Momo Elneny jemanden, der eigentlich genau diesen Part spielen soll. Dass du von dem kein Fan sein kannst, glaube ich, als Arteta, das muss auch klar sein. Dafür hat er auch zu viele Limits. Aber dann jemanden zu holen, von dem du sagst, der macht mir das Ganze noch mal besser und hat noch Dynamik nach vorne, finde ich super. Das ist ein Spieler, der würde wahrscheinlich bei jeder Mannschaft auf der Welt Stammspieler sein. Also bin ich mir fast sicher, es gibt wenige Mannschaften, die sagen würden, so einen Typen kann ich nicht gebrauchen, sondern der ist Weltklasse und vielleicht nicht der auffälligste. Es gibt mit Sicherheit welche, die glitzernder sind, aber wenn du den mal genauer hinziehst, das ist ein Typ, wenn du Auge fürs Detail hast, der kann dir nur gefallen. Und dementsprechend geiler Transfer. Also ich freue mich richtig, dass das funktioniert hat für Arsenal. Was da natürlich wieder Thema ist, das ist ja auch, ist 32 Minuten vor Schluss ist das eingegangen. Atletico wusste davon gar nichts. Also in Spanien ist es ja so, dass man das Geld bei der Liga hinterlegen muss. Diese Ausstiegsklausel, die jeder Spieler hat, muss bei der Liga hinterlegt werden. Und dann ist quasi der Vertrag terminiert und du bist frei. Und das ist wohl erst 32 Minuten vor Schluss gegangen und man hat Atletico gar nicht darüber informiert. Und das ist natürlich war ja schon bei Arteta so, als er von Man City kam, dass Arsenal dort nicht informiert hat, sondern ihn einfach angesprochen hat. Das scheint irgendwie der neue Arsenal-Stil zu sein. Atletico meinte, die Beziehungen sind nicht mehr zu reparieren. Kurioserweise haben sie dann Lucas Torreira ausgeliehen. Aber ja, trotzdem, das scheint momentan so ein bisschen das Problem zu sein dort, dass Arsenal also sich an gewisse Gepflogenheiten nicht mehr hält. Und dann natürlich kommt dann nochmal oben drauf, du entlässt Mitarbeiter am Tag oder glaub, am Tag davor oder am gleichen Tag noch.
Nee, ist schon am Anfang der
Saison. Aber es kam ja gestern dann raus eben zum Beispiel, dass der Gunnersaurus Rex, also dieses Maskottchen, dass das auch noch quasi entlassen worden ist, ja, oder die Person, die dahinter steckt, was natürlich komplett wahnsinnig ist, weil, das habe ich gestern auch schon gesagt, das ist natürlich ein PR-Desaster. Dir muss doch klar sein, dass die Boulevardzeitungen in England das aufnehmen. Und was kann der Typ verdienen? Im Jahr, im Monat vielleicht ein Tausender, 2000, was weiß ich, vielleicht sind es auch 5000, kann ja sein. Aber dafür diese PR, zu riskieren, muss dir klar sein. Und dann holst du ein paar Stunden später, also alle lachen dich aus über diese Aktion und der FC Sevilla postet, wir haben Ganasaros Rex verpflichtet und gewisse Transferjournalisten schreiben dann...
Der Zeitpunkt ist scheiße,
genau,
machen wir uns
nichts vor. Genau. Und 10 Minuten später verpflichtest du für 50 Millionen einen Spieler. Das ist halt schon heftig. Also das ist von Arsenal momentan, ich finde, das ist, sagen wir so, der einzige Typ, der momentan Durchblick hat, ist Mikel Arteta.
Die Sache ist, glaube ich, das hängt nicht zusammen. Das wissen wir auch. Das
absolut.
Sind andere Departments, aber das wird öffentlich so nicht gesehen werden. Genau. Und es hat einen, das schmeckt komisch nach auf jeden Fall. Und nichtsdestotrotz, Gabriel wollen wir auch nicht vergessen, glaube ich, hat er auch zumindest einen guten Start ins Leben bei Arsenal jetzt genossen. Sieht soweit so okay aus. Und warum kann ich es jetzt nicht 100% als Gewinner verorten? Weil das sind ein paar Deals, die sie gerne, William nicht zu vergessen, unbedingt, sind ein paar Deals, die sie gerne losgeworden wären. Aber nochmal, das sind, glaube ich, die mit schwierigsten zu veräußernden Verträge im europäischen oder generell im Weltfußball. Özil, Mustafi, ist einfach sauschwierig, die von der Gehaltsliste zu bekommen. Aber, und das scheint ja Artetas Wunschmann gewesen zu sein, Thomas bekommen, obwohl du eigentlich kein Geld hast, obwohl du eigentlich irgendwie auch wenig zu bieten hast, außer Aufbruchstimmung. Damit sind sie so, ja, irgendwie an der Kante stehen die so. Aston Villa vielleicht noch ganz kurz.
Also
geht auch, glaube ich, relativ schnell, weil wir die wesentlichen Deals ja besprochen hatten, schon in den vorherigen Podcasts. Aber du hast jetzt noch mit Ross Barkley jemanden dazu bekommen, der ja direkt gleich mal funktioniert hat.
Du hattest auf der Torhüterposition ein riesengroßes Problem. Ich glaube, er hat letzte Saison mit 4 unterschiedlichen Torhütern gespielt. Du hast Martinez verpflichtet, von einem Top-Club geholt, der dort überragende Leistung gebracht hat. 81% der Bälle abgewehrt hat. Das war Liga-Höchstwert in der letzten Saison, wenn auch nur in 9 Spielen, aber immerhin. Klasse. Du hast einen Rechtsverteidiger, ein riesengroßes Problem gehabt. El Mohamadi, Gilbert haben nicht funktioniert. Du hast mit Matty Cash jemanden geholt, der sofort gezeigt hat, ich kann's. Du hattest im Mittelfeld 2 hervorragende Spieler mit McGinn und mit Douglas Lewis. Dazu hast du Ross Barkley ausgeliehen von Chelsea, der sofort gezeigt hat, ich mein's ernst. Und dazu hast du dann, du hast einen Außenspieler gebraucht, hast mit Bertrand Traoré jemanden geholt und du hast dann vorne drinnen das Problem gehabt, du hast keinen Knipser. Ollie Watkins hat gezeigt, dass er es kann, gegen Liverpool 3-mal getroffen. Also ich glaube, so von der Idee her, von dem Level, auf dem Aston Villa sich bewegt hat, die sind einen Schritt nach vorne gegangen, auf jeden Fall. Also ich meine, Dean Smith meinte, wenn wir in der Liga bleiben, dann können wir es auch mit den Großen aufnehmen in Jahr 2, dann werden wir zeigen, wer wir sind. Auf dem Transfermarkt muss ich sagen, Respekt. Also wenn du das dann noch mit den Leuten garnierst, die du hast, Mings, Grealish und wie sie alle heißen, McGinn eben, ja. Also ich bin Fan davon. Die erste Mannschaft liest sich echt gut.
Ja,
da gäbe es kaum jemanden, den ich verkaufen würde.
Ich glaube, die Idee hinter Barkley ist auch nochmal klar geworden. McGinn kommt langsam wieder in Form, ist ja immer noch nicht ganz der er einst war. Und Douglas Lewis können sich ein bisschen tiefer aufhalten und Barkley kann etwas mehr. Also bei dem weiß ich ja immer noch nicht ganz genau, was er werden soll, aber wenn er so spielt wie am Wochenende, ist auch scheißegal, ob ich das weiß oder nicht, dann funktioniert ja alles soweit so gut. Auch ein ganz netter Auftakt sicherlich für einen Everton-Boy gegen Liverpool so zu starten. Es gibt noch ein Team, bei dem ich nicht sicher bin, wird es dir ziemlich sicher auch so gehen. Es ist mehr passiert, als ich dachte bei den Wolverhampton Wanderers. Es ist natürlich noch portugiesischer geworden, das war uns soweit so klar, aber da ist viel bewegt worden und ob es dann letztlich zu den Zielen führt oder nicht, das steht, denke ich, noch offen im Moment.
Ja, also ich hätte auch gedacht, dass sie, also sagen wir so, es fängt jetzt an, ein wenig zu bröckeln, weil du hast ja mit Diogo Jota jemanden verloren, du hast mit Matt Doherty jemanden verloren, die so im Kern der Mannschaft waren und hast natürlich versucht, das auszubessern irgendwie. Mit Semedo bist du mit Sicherheit besser geworden, das kann sein, ja. Aber ich hätte gedacht, dass die länger zusammenbleiben, ehrlich gesagt, dass das nicht so schnell aufgebrochen wird. Aber jetzt muss da halt angepasst werden. Ich glaube, Nuno Espirito Santo war nicht so zufrieden, auch gerade, dass Doherty ging und gerade auch für diesen geringen Betrag. Aber ja, sie haben es versucht auszubessern. Muss sagen, das System ist jetzt eh ein anderes geworden. Dementsprechend war Jota so ein wenig raus. Aber ja, ich bin gespannt, was daraus wird. Also ich hätte gedacht, dass Jota eher bleibt und sie setzen ja einen dahinter. Aber ja, dann lassen sie ihn gehen. Für den Preis wahrscheinlich dann auch nicht mehr zu diskutieren.
Vielleicht auch so ein bisschen.
Absolut.
Noch ein Team, ganz kurz, wir müssen einfach anziehen, sonst wird es mit einer Stunde nichts. Hey. Das ich gerne drin gehabt hätte, ist Liverpool, weil Thiago top, haben wir besprochen, Diogo Jota haben wir auch besprochen, dass das alles werden kann und so, alles schön und gut. Die Überleitung, die jetzt gleich kommt, oder Überleitung wäre zu viel, das solltet ihr, den Faden solltet ihr euch im Kopf behalten, weil es kann sein, dass ihr ihn aufnehmen könnt. Auf der Innenverteidigerposition wäre es vielleicht doch noch ganz nett gewesen. Und dann können wir direkt überleiten, fast direkt überleiten, weil auch da frage ich dich logischerweise noch, wer ist der herausstechende Transfer? Gibt es vielleicht einen Bruno im, in Anführungszeichen, Sommer 2020?
Der, der am meisten einschlagen wird?
Ja, oder der schon eingeschlagen
James
hat.
Rodriguez.
Ich sage sogar Alan. Hintergrund ist der, weil ich glaube, dass also sie haben, seit Gay weg ist, Gay gesucht, nur sie haben jetzt Gay mit Ballfähigkeiten und das ist für mich der noch größere Transfer als, also James vom Namen her, keine Frage, aber Alan ist wichtiger aus meiner Sicht.
Also die...
Ich bin jetzt einfach auch kein...
Die Leistungen sprechen für James.
Ich bin kein Intimus des italienischen Fußballs, ja, daher ist Alan für mich irgendwie ein unbeschriebenes
Blatt gewesen. Aber wenn du zwei bei einem Team hast, Respekt, da haben die wohl alles richtig gemacht.
Ja, absolut, also das sieht so weit, vielleicht auch Overreaction, aber soweit für mich jetzt irgendwie der Transfer, von dem ich sage, passt schon. Wir werden 100% werden wir noch in den kommenden Folgen über ein, zwei Transfers sprechen. Joe Roden würde ich sehr begrüßen. Tottenham scheint da noch interessiert zu sein von Swansea. Toller Spieler in der Innenverteidigung. Seit Benrahma ist nicht gegangen. Glaube ich, würde aber noch gehen, nach allem, was Thomas Frank so sagt bei Brentford. Kann sein, dass wir also noch mal Transfers machen in den kommenden Episoden oder in der kommenden Episode, je nachdem, wie schnell alles geht. So, jetzt aber wirklich der Break. Vorher sage ich aber noch eine Sache, das ist einfach jetzt strategisch platziert von mir. patreon.com/clickandrush. Wir haben Patrone dazu gewonnen, das ist sehr, sehr löblich. Ihr seid diejenigen, die das Ganze hier am Ticken halten und auch über PayPal. Das ist einigen von euch deutlich lieber gewesen, wirklich deutlich lieber gewesen. Auch da sind wir selbstverständlich empfänglich für Zugaben. Hintergrund ist der, wie wir es gesagt haben, es gibt ein paar Leute, die mit dran arbeiten. Wir haben den nächsten Termin, um uns, ich sage jetzt mal, markenstrategischer etwas besser aufzustellen, dass wir euch wirklich permanent einfach Inhalte liefern können, auch in den sozialen Netzwerken, auch wenn wir eben nicht per Podcast am Start sind, was wir einfach nur qua Zeit einmal die Woche machen können. Und für all diejenigen, die das getan haben, und ich weiß nicht, ob es ihm recht ist, wenn man ihn persönlich nennt, aber wir haben eine ganz starke Spende, dem haben wir auch schon persönlich gedankt dafür. Das ist echt großartig, das wissen wir sehr zu schätzen. Und ich glaube, das schönste, unterbewertetste Wort der deutschen Sprache bleibt Danke und es deswegen einfach, was soll ich sagen? Danke.
Ja, Sandy hat, ich glaube, ich sage es einfach mal, ich werde den Nachnamen jetzt nicht sagen, aber Sandy hat 50 Euro gespendet. Ich finde, das ist ein einmaliger Betrag, aber es ist echt viel Geld, weil für 50 Euro, das ist kein Stundenlohn, ja. Also da musste schon jemand sein. Dementsprechend vielen, vielen Dank und wir freuen uns da wirklich sehr drüber, über jede einzelne Spende, auch wenn es ein Euro ist oder sonst sowas. Aber das muss herausgehoben werden, weil das ist wirklich, also das ist einfach zu danken.
Also wie gesagt, jeder gibt das, was er kann oder will. Und wir sind dankbar für alles, weil das führt diese Sache weiterhin fort. Und genau das wollen wir jetzt auch tun mit unserem Thema des Tages, das zweifellos eins der Saison bleiben wird. Ist ein Weilchen her. 13 Gegentore, die Manchester United, Tabellendritter der abgelaufenen Saison, und Liverpool, Meister der abgelaufenen Saison, kassiert haben. Ein Sonntag, von dem ich immer noch nicht ganz genau weiß, was ich damit anzufangen habe. Vielleicht frage ich dich mal vorneweg. Manchester United zu Hause 1-6 gegen Tottenham verloren. Liverpool auswärts, macht es aber nicht besser. 2-7 gegen Aston Villa verloren, die gerade so mit einem Punkt die Klasse gehalten haben. Was war die schockierendere Performance am Sonntag?
Also, das ist eigentlich schwer zu beantworten, ehrlich gesagt. Also ich habe Liverpool kommentiert. Ich hätte das ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das passiert, weil, also ich war nach 0-2 schon irgendwie raus. Also ich habe dann gedacht, was passiert hier eigentlich? Aber du hast dann immer diesen Reflex zu sagen, ja, das ist halt Liverpool, ja, die kommen schon zurück. Und dann plötzlich noch eins und noch eins und noch eins. Also Wahnsinn. Ich glaube, dass beide gleich schockierend waren, ehrlich gesagt. Aber das sind ja nicht die ersten Dinge. Ich habe es rausgeschrieben. Es gab schon 144 Tore in 38 Spielen, 3,79 Tore pro Spiel, noch kein 0-0. Das ist eine komplett verrückte Saison von A bis Z. Aber über Tottenham kann ich gar nicht so viel sagen, weil da war ich gerade im Anziehen und Duschen und in Sender fahren. Ich habe es gar nicht so viel gesehen, weil dann eben mein Spiel gleich direkt danach war. Aber bei Liverpool kann man dann schon sagen, da ist wirklich einfach alles zusammengekommen. Also das muss man schon sagen. Es war defensiv schwach, okay. Dann passiert aber ein Fehler, 1-0, dann bist du, oder 0-1, dann bist du natürlich irgendwo so, dass du dir denkst, was ist hier los? Oh Mann, Mist, jetzt liegen wir hier zurück und musst dich erstmal von dem Schock. Dann passiert das zweite Tor gleich kurz drauf und dann bist du natürlich mental irgendwo raus, passt dann nicht mehr auf und die anderen hatten Bock. Und dann kommt natürlich auch noch die Sache, dass dann auch noch drei abgefälschte Schüsse reingehen. In der letzten Saison, glaube ich, war es kein einziger, der abgefälscht bei Liverpool, den sie kassiert haben, abgefälscht. Also es kam einfach alles zusammen, was die Leistung nicht entschuldigt, aber ein wenig erklärt, in der Höhe halt nicht. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, warum das so ist. Ich glaube einfach, die Mannschaften sind mental einfach noch nicht auf der Höhe. Also ich kann mir das irgendwie nicht erklären. Das sind teilweise wirklich lustlose Leistungen, wo du einfach echt, da fehlt die Spannung. Also mir fehlt irgendwo die Spannung dann. Ja. Gerade bei diesen großen Clubs, ich meine, als kleiner wie Aston Villa, denkst du dir vielleicht, die haben keine Spannung, packen wir sie. Du hast davor zwei Spiele gewonnen, bist dann vielleicht mit so einer breiten Brust, dass du dir denkst, warum soll hier heute nichts gehen? Warum soll hier nichts gehen? Wir sind jetzt so gut, das lassen wir uns nicht nehmen. Und dann hat der Gegner eben nicht die Spannung und dann kannst du ihn an so einem Tag was nehmen. Das, glaube ich, ist der Grund. Fitness ist dann auch noch ein Unterschied. Ich meine, klar, die großen Teams haben wir auch schon gesprochen. 4 Wochen Vorbereitung, 2 davon waren die Spieler bei der Nationalmannschaft. Die letzte Saison ist dann gerade mal irgendwie, 6 Wochen her oder so. Das kann nicht funktionieren. Also beim besten Willen nicht. Ich kann schon verstehen, dass du als Spieler vielleicht einfach noch nicht wieder, gerade aus dem Titel, den Motor so schnell starten kannst. Ich glaube, das kann schon ruckeln.
So, jetzt kommt der Punkt. Also ich finde, dass die Performance Liverpools so jetzt einfach nur auf den Sonntag gemünzt freakiger war als die Manchester United. Es mag auch am Gegner liegen, dass ich das anders bewerte. Aber der insgesamte Trend bei Manchester United ist für mich einfach noch besorgniserregender und das hängt ja zusammen mit der Leistung auf dem Transfermarkt, das greift schrecklich ineinander sozusagen. Und bei Liverpool, das ist jetzt die große Frage, ich weiß einfach immer noch nicht, das ist, wie du es gesagt hast, das war einfach ein bizarres Fußballspiel mit Szenen, die so gar nicht passieren können. Es hat natürlich auch sportliche Gründe, aber, und da bin ich jetzt einfach sehr gespannt. Und das ist das Merseyside-Derby, das ich, keine Ahnung, am längsten seit Ewigkeiten erwarte, obwohl es wahrscheinlich das langweiligste in Sachen Stimmung auf den Rängen sein wird. Aber, und Everton hat, glaube ich, seit David Moyes nicht mehr gewonnen, irgendwie 10 Jahre oder irgendwas, glaube ich, der gleiche müsste es sein. Aber da lernen wir mehr über Liverpool und was es bedeutet, weil insgesamt ist auch da die Entwicklung seit der gewonnenen Meisterschaft nicht gut. Und da haben wir noch gesagt, ja gut, nach der Meisterschaft fällt halt was runter, dann hast du kurze Vorbereitungen und so weiter. Aber es wird ja auf der Insel immer diskutiert, das haben wir auch im Vorfeld ganz kurz angesprochen, als wir uns zu Liverpool unterhalten haben im Vorfeld deines Spiels. Es wird immer wieder darüber diskutiert, über die in Anführungszeichen hohe Linie, die verteidigt wird. Aber das ist keine Entschuldigung für mich, dass du ein Spiel gegen Aston Villa, dass du dich richtig abschießen lässt, ohne Spannung, ohne Zeichen dagegen. Und das ist aber dann auch zeitgleich wieder, und da schließt sich dann der Kreis, wenn du geschaut hast und Ich habe fast gar nicht gecheckt, wie mir passiert. Also erstens fehlt Mané, der natürlich einfach nochmal körperlicher ist, als es Diogo Jota ist, den ich eigentlich schon für gut gegen den Ball halte. Aber wenn in diesem System Klopps quasi im Draufschieben einer oder zwei nicht mitmachen, dann kann es genau so gehen. Und dann hat es nur begrenzt mit der hohen Linie, Abseitsfalle und so weiter zu tun. Aber die Innenverteidiger oder generell die Verteidiger, wo man auch nochmal gesehen hat, Trent Alexander-Arnold hat defensiv große Schwächen. Joe Gomez ist an einem guten Tag neben Van Dijk ein richtig guter. An einem schlechten Tag ist er immer noch wahnsinnig wild. Dann sehen die einfach auch schlecht aus. Und ich glaube einfach, und deswegen sehe ich Uniteds Performance schwieriger, ich glaube einfach, dass das ein einmaliger Ausrutscher bleibt. Vielleicht mit mehr Graustufen, als ich gerade denke. Aber ich glaube, sie sind das Team, das es weiterhin zu schlagen gilt. Und man sieht da, dass einfach zu diesem Stand der Vorbereitung solche Dinge noch nicht funktionieren, weil es kann, also klar, irgendwie würde jedem sofort wieder in den Kopf kommen, damals bei Dortmund, Jürgen Klopp, als er gegangen ist in der Hinrunde, lief alles richtig schlecht. So, ich glaube, dass es eher im Moment daran liegt, dass sie noch nicht so scharf, so körperlich, wie du eben sagst, fit sind. Es gibt ja auch Statistiken, dass mehr Fouls als Tacklings passieren in der gesamten Premier League, insbesondere bei den Spitzenteams. Und gerade, da wird es ja auch nochmal interessant, die offensiv verteidigenden Teams haben gerade diese Probleme. Und es muss einfach an der fehlenden Vorbereitung liegen, weil die Qualität haben sie nicht über Nacht verloren und insbesondere nicht so verloren. Ja, anderes Thema, du darfst nicht 7 kassieren gegen Aston Villa dann. Oder
ja, 10 sein. Ich glaube auch, dass, also was man, wenn man Jürgen Klopp so gesehen hat, ich glaube, dass es wirklich so ist, dass er, also ich glaube, bei 2-4, glaube ich, wäre es so gewesen, dass er die Mannschaft zusammengefaltet hätte. Bei 2-7, glaube ich, bringst du einen Schmunzler und sagst, Leute, ich glaube, wir es tun gut daran, das einfach zu vergessen und sowas will ich nie wieder sehen von euch. Und dann, glaube ich, ist es auch vorbei. Also kann passieren. Klar, der Liverpool das erste Mal seit 1963 7 Tore kassiert. Das ist wahnwitzig und das ist eine, das ist eine Blamage, muss man ja klar sagen. Also ich meine, alle haben darüber gesprochen. Es war nirgends nicht Thema. Und das werden sie sich anhören müssen. Das muss man schon sagen. Aber ja, ich glaube, das, ja, ist halt so passiert. Es kann aber auch der Moment sein, ja, dass du eben sagst, okay, jetzt zeigen wir es nochmal allen. Okay, jetzt müssen wir noch, wir müssen scheinbar wirklich alles liefern. Das zeigen wir denen jetzt nochmal. Wir werden nochmal Meister. Vielleicht ist es der Moment, den sie gebraucht haben. Das kann natürlich sein.
Witzig nur, dass es genau an dem Wochenende passiert, an dem Serko Bubac diese Aussage getätigt hat gegenüber, glaube ich, einem russischen Journalisten bei The Athletic, dass er die Arbeit als Trainer gemacht habe. Das lassen wir jetzt einfach mal so ungeordnet da stehen. Ich habe noch was an Zahlenwerk, wenn ich es schon da habe, um euch einfach nur nochmal auch die Dimension klar zu machen. Der erste Meister seit 1953, der 7 Gegentore kassiert hat. Und Ollie Watkins ist der erste Hattricker gegen Liverpool in der Premier League seit 2010. Kommst du auf den anderen Namen? Ich hätte es nie gewusst. Nie. Der letzte, der 2010 3 gegen Liverpool gemacht hat.
Andrea Schawin.
Dimitar Berbatov. Schawin war, glaube ich, 2009. Soweit ich mich erinnere. Aber also zeigt auch nochmal generell.
Aber Schawin hat doch mal 4 sogar gemacht, oder? War das nicht sogar 4-4?
Keine Ahnung. Ich glaub schon. Generell von 2,7 Toren pro Schnitt, pro Spiel im Schnitt auf 3,8 hochgegangen. Also es fallen einfach unheimlich viele Tore in dieser Saison. Noch auch eine komische Performance war und das damit, glaube ich, runde ich Liverpool ab, hoffe ich zumindest. Und sie hatten gegen Leeds gleiche Probleme. Da hat die Abseitsfalle auch vorne und hinten nicht funktioniert. Aber sie haben gegen Leeds gerade so gewonnen. Manchester City hat das nicht getan. 1-1 gegen den Aufsteiger Leeds gespielt und in der letzten halben Stunde also richtig dominiert worden von Leeds. Und auch das, Bielsa ist ein guter Coach. Leeds hat sich gut verstärkt, hat einen guten Kader. Ist sicherlich automatisierter als viele, viele andere Aufsteiger jemals in der Geschichte der Premier League. Und wir hatten mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber das würde City so nicht passieren. Und das ist der Grund, warum ich immer noch denke, dass Liverpool unterm Strich, das war jetzt einfach ein fieser Ausrutscher, der auch richtig wehtut, aber einer, der halt wirklich nur unter Ausrutscher läuft. Also das ist einfach irgendwie ein Freak, der da passiert ist. So. Und dann kommen wir zu Manchester United, auch da sage ich die Zahlen einmal vorneweg. 4 Tore im Old Trafford in einer Hälfte kassiert. Das ist zuletzt 1957 passiert. 2 Heimniederlagen in Folge zum Auftakt. Das hat es noch gar nicht gegeben bei Manchester United. Und jetzt kommen wir aus einer Saison, in der mich ganz viele Manchester-Fans bepflegelt haben und gesagt haben, Ole Gunnar Solskjaer ist selbstverständlich der richtige Trainer und wir können dieses Jahr um die Meisterschaft spielen. Jetzt könnten wir so einen nicht einspielen oder so. Nein, tun sie nicht. Und das ist für mich die sehr viel besorgniserregendere Entwicklung bei United, dass das einfach auf allen Ebenen ressortübergreifend zeigt, es ist kein Overall-Plan da. Und das hat man jetzt nochmal exakt gesehen. Kleine Einschränkungen natürlich bis zum Platzverweis Martials, wo durchaus hätte Lamela auch gehen müssen. Sah es noch nicht so fies aus. Danach ist es halt wahnsinnig schnell von der Klippe gestürzt, die ganze Sache. Und das irgendwie lässt mich alarmiert zurück. Also ich finde, man hat in diesem Spiel gesehen, Solskjaer weiß nicht, was zu tun ist, wenn er nicht weiß, was zu tun ist. Er hat einfach keine Ahnung. Es ist überhaupt kein System da. Und das möchte ich ihm gar nicht wegnehmen. All diese Highlights, die es gegeben hat in seiner Amtszeit, da sind so wahnsinnig viele Lowlights dann auch drin, so wie dieses, wo ich einfach denke, ihr liegt falsch, ihr irrt fachlich. Und deswegen habe ich irgendwie mehr Angst, weil der Trend und die zum Teil kaschierten Dinge, die sind nicht kaschiert.
Ich habe ja zwei dieser drei Spiele kommentiert. Die vorherigen gehen, wenn du mal siehst, dass du gegen Crystal Palace eigentlich keine Chance hattest, wenn du ehrlich bist. Du hast verloren, ja. Dann hast du gegen Brighton mit Glück gewonnen. Du hattest eigentlich zwei Torchancen, hast drei Tore gemacht. Das Spiel war schon abgepfiffen und du kriegst einen Elfmeter, trotzdem nachgeschickt, einen Handelfmeter. Hast wirklich nur drei Gelegenheiten gehabt. Ansonsten, Brighton hat 18 Mal aufs Tor geschossen. Das muss man sich mal überlegen. Und sie haben fünf Latten und Pfostenschüsse zusammen gehabt. Also, das war keine einzige gute Performance dabei. Und du hast drei Punkte nach drei Spielen. Für Manchester United ist das ist absolut unterirdisch. Also wirklich. Vor allem auch für den Kader. Also, der Kader ist ja nicht schlecht. Gerade die erste Elf ist echt okay. Und das hat funktioniert einfach momentan überhaupt nicht. Und ja, das habe ich bei Liverpool ja auch gesagt. Wenn das Fundament bröckelt, was willst du draufstellen? Da hält nicht viel. Und das ist halt hier auch der Punkt. Also, die Defensive ist einfach eine Katastrophe.
Ja, also auch da nochmal diese Einschränkung, fairerweise. Die haben mit am längsten gespielt, ja, ja, in der Europa League Halbfinale, schön und gut. Nichtsdestotrotz, und auch da, ne, die individuelle Qualität Manchester United hat halt ganz viel immer wieder ausgemerzt. Und das werden sie auch in Zukunft tun. Ich habe gar keine Angst, dass die trotzdem unter den Top 4 enden. Aber ganz ehrlich, es geht doch nicht um die Top 4 bei Manchester United. Es muss doch mit diesen Geldern, die in dem Kader stecken, sowohl an Ablösesummen als auch Gehältern, als auch an Trainerabfindungen und so weiter in den letzten Jahren. Und das ist auch der verdammte Anspruch, Uniteds Meister zu werden. Und ich nur darüber muss ich sie bewerten. Und du siehst auf dem Platz, dass irgendwie, es ist nicht klar, was die wollen. Es ist kein Automatismus da, auf den du dich insbesondere in solchen Schwierigkeiten mit dem Ball vor allen Dingen verlassen kannst. Nee, die fallen einfach weg. Und es ist nicht das erste Mal, dass du wirklich das Gefühl hast, oh, die demontieren sich selbst. Und klar kann vielleicht alles anders laufen, ohne Martials Platzverweis und so weiter. Aber das ist ja, da sind wir auch wieder nur da. Das ist ja nur das Symptom, aber nicht die Ursache. Und an der Ursache kommen sie nur dran, wenn sie endlich langfristig planen mit einem Director of Football. Und ich glaube auch, und es tut mir leid, Ole Gunnar Solskjaer ist nicht die Lösung. Das bete ich jedes Mal, Woche für Woche hierher. Und ich will es jetzt auch, um Himmels Willen, das ist jetzt keine Überreaktion, weil ich dieses Spiel gesehen habe, sondern das ist ja das, was ich seit es den Podcast gibt, eigentlich sage. Er ist nicht die Lösung. Ich glaube nicht daran, dass dieser Trainer insbesondere ohne führende Hand als irgendjemanden, der sportlich Ahnung hat und nicht Ed Woodward heißt, irgendwas auf die Kette kriegt, das Uniteds Ansprüchen genügt. Und nochmal, mit einem Top-4-Finish, da werd ich nicht überzeugt.
Aber was machen wir jetzt draus? So viele Tore wie nie zuvor, so viele Upsets wie nie zuvor. Finden wir das gut, dass die Premier League durcheinander gewirbelt wird? Finden wir es surreal? Finden wir es krass? Finden wir es schön, lustig? Was machen wir damit?
Ich weiß es noch nicht. Das macht ja, also irgendwie, wenn ich habe jetzt, also an diesem Sonntag mehr Fußball geschaut, als gut für mich ist. Und da waren mit dem Samstag einberechnet schöne Spiele mit dabei, aber es ist ja irgendwie so, dass du bei Liverpool davor sitzt und dir denkst, ja, aber das ist ja nicht Liverpool. Und dann sitzt du bei United davor und denkst dir, ja, das ist ja eigentlich auch nicht United. Und mit dem Wissen oder das überlegen wir ja schon seit Wochen, wo diese ganzen Dinge herkommen und wir versuchen Rückschlüsse zu ziehen und so weiter. Mit diesem Wissen finde ich es irgendwie einfach nur komisch, dass es passiert. Auf der anderen Seite natürlich cool, weil das macht die Saison wesentlich spannender. Also es ist so Mixed Feelings.
Eine Frage, die mir sehr oft gestellt worden ist, gebe ich gleich nicht weiter. Ich bin ja der Anwalt der Zuhörer und der Zuschauer und so weiter. Wird es einen Meister aller Leicester geben?
Nee, also wie ich schon gesagt habe, auch bei der Liverpool-Sektion, das ist immer noch das Team, das es zu schlagen gilt. Aston Villa hat es gemacht, die werden aber deswegen nie Meister. Ich glaube immer noch, dass alles über Liverpool führt und dass die irgendwann einmal, vielleicht kommt die Länderspielpause zu einem ganz gelegenen Zeitpunkt, auch wenn natürlich viele nicht da sind. Vielleicht müssen noch ein paar Geburtstagspartys feiern, dass sie zu Hause bleiben können und dass dann die Trainer Dinge einstehen können. Es wird einfach nur eine seltsamere, leicht in beide Seiten verzerrte Saison werden, die aber unterm Strich, glaube ich, das Gleiche nach oben und nach unten spielt, wie wir es vorher hatten.
Aber nur City und Liverpool vorneweg?
Na, das glaube ich nicht, aber vielleicht wird es enger. Es kann ja auch nicht wie die letzten 3-4 Jahre bleiben. Das geht ja auch nicht, dass die beiden Teams einfach komplett ausreißen und dann nur wieder ein Abstand zustande kommt, der menschlich ist, weil City halt irgendwann sagt, okay, alles auf Champions League. Das kann ich mir einfach schwer vorstellen. Aber das ist ja auch die Wahrheit. wir wissen es ja nicht, sowas hat, das gab es ja nie. Also es gab keine Pandemie, es gab kein so spätes Transferfenster, das auch so marktfreakige Preise hatte. Chelsea müssen wir vielleicht auch noch als Gewinner nennen, Transferfenster, das ist noch nachgeschoben. Wir haben es nie erlebt, dass die Vorbereitungen so kurz waren. Und das ist halt sehr kein körperliches Thema, sondern das ist ein mentales Thema insbesondere. Dass geölte Maschinen wie die Liverpools gegen den Ball einfach gar nicht mehr funktionieren und von einem Fast-Absteiger ausgehebelt werden. Das ist ja erstaunlich, dass Manchester City gegen Leeds United, dass du denkst, wer ist dieses Team? Die werden vorgeführt. Es sieht aus wie ein Zweitligist gegen den Erstligist und Leeds ist nicht der Zweitligist. Keine Ahnung, es war noch nie da und es, also wir können es ja auch ligenübergreifend sehen. Bayern München gegen Hoffenheim, das ist ja ein Ergebnis, das es nicht gibt. Und im Übrigen, da habe ich auch gelesen, dass angeblich Hansi Flick damit einen Punkt machen wollte. Also wer sowas glaubt, der kann auch weggehen. Das verliert doch nicht absichtlich 4-1 gegen Hoffenheim. Und solche Ergebnisse gibt es ja allenorts. Im Moment, die Ausnahmen sind diejenigen, die nicht ganz so krank im Europapokal festgehangen sind. Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll, ehrlich gesagt.
Ja, geht mir genauso. Es ist wild, es ist irgendwie surreal, weil ich glaube, der Mensch sehnt sich nach Ordnung. Ich glaube, die haben wir momentan nicht. Es kann wirklich alles passieren. Das ist ja irgendwo das Spannende. Du schaltest ein und weißt ganz genau, es wird heute wieder torreich werden, weil so, ich glaube, noch kein 0-0. Also ich habe alle meine Spiele, die ich kommentiert habe, ich muss allein schon mal zurück überlegen. Dieses Manchester-Ding, das ich gerade erzählt habe, Elfmeter in der Nachspielzeit, dieses Eric Dyer-Ding, dieses Handspiel, das dann noch kurz vor Schluss war. Liverpool, also ich glaube, meine...
Jetzt kommen sie mich holen.
Das sind die da oben. die nicht akzeptieren wollen, dass ich jetzt mal der CEO meiner eigenen Firma bin. Nee, also allein die Spiele, die ich hatte, die letzten drei Spiele, die ich hatte, waren schon krank eigentlich alle. Ja genau, dann noch Everton, die 4-2 gewinnen. Also, es passiert so viel, das ist einfach wirklich Wahnsinn. Und das kann, also sehr, sehr viele Highlights. Ich glaube, wer Premier League schaut momentan, kriegt auf jeden Fall ein ganz gutes Produkt geliefert. Also zumindest ein sehr aufregendes Produkt.
Lass uns abbinden, weil das ist gar nicht so einfach, das zu machen. Auch nicht vergessen, das sind historische Niederlagen für Liverpool und Manchester United, keine Frage. Aber es sind auch historische Siege für Aston Villa, genau, die wir schon geadelt haben in Sachen Transfers. Also einfach ziemlich gut aus. Jack Grealish war überragend und zeigt an so einem Tag, was alles geht, wie scharf die sein können. Und auch Tottenham und insbesondere Tottenham, die müssen alle 48 Stunden spielen gerade mit dieser unsäglichen Europa-League-Qualifikation und die trotzdem dann solche Leistungen hervorrufen. Und die sind zum Teil erpresst, keine Frage, aber Kane und Son und dann kommt auch Bale mit dazu. Mourinho scheint auf dem richtigen Weg zu sein mit dieser Truppe und das ist eine nicht, die muss man hervorheben, diese Leistung, trotz dieser Strapazen. Das ist ja dann eigentlich die Antithese zu dem, was wir gerade ausgeführt haben.
Ja, Wahnsinn.
Das ist einfach stark. Und vielleicht sieht man auch da, dass manchmal das Denken schwieriger ist für manche Fußballer, als einfach das zu machen, weil Tottenham hat gerade gar keine Zeit zu denken. Und die reisen von Spiel zu Spiel zu Spiel. Und Wahnsinn. Tolle Leistungen von beiden gewesen. Die hätten auch noch weit mehr Tore machen können. Deswegen steht Aston Villa im Moment unbesiegt völlig zurecht da oben, wo sie stehen. Auch Everton gefällt im Moment. Das wird sich alles nivellieren, keine Frage. Aber bis dahin ist es, glaube ich, eine sehr ordentliche Leistung von dem, auch Leicester, auch mit da einem Abstrich natürlich, der zu machen ist. Aber es sind ordentliche Leistungen von Teams, die wir, glaube ich, mit einem Fragezeichen verortet hatten. Und so endet dann dieser verrückte Spieltag. Man merkt es mir auch an, ich bin irgendwie auch Pulses gestiegen, weil einfach leicht, so viel zu tun und zu lassen war und so viel zu denken. Also es gab viele Themen, die ich da stehen hatte, wo ich dachte, nee, komm, wir hatten nichts im Podcast verloren, weil kriegen wir einfach nicht unter. Wie zum Beispiel, das wäre schon ewig her, EFL Cup Sieg von Arsenal über Liverpool oder
Eric Dyer,
der aufs Klo muss während des Spiels, was ich so auch noch nie erlebt hatte und auch nicht recht wusste, was los ist zu dem Zeitpunkt. Alles Dinge, die fast egal sind irgendwie oder geworden sind durch diesen verrückten Sonntag einfach.
Und trotzdem als Abbinder, ich habe eine Frage für dich mitgebracht. Was war heute vor 19 Jahren?
2001.
Du hast es auf einem Kleidungsstück verewigt.
Dann war es wahrscheinlich The Grease Moment.
Genau so ist es.
Der Freistoß David Beckhams, der in der 95 plus 6, glaube ich, war es, dann zur direkten Qualifikation Englands geführt hatte für die Weltmeisterschaft 2-2 und nicht zu der Deutschen damals. Ich war, glaube ich, der Einzige in Deutschland, der sich darüber gefreut hat.
Aber genau so ist es, ja. Ich hab's, wurde mir heute überall eingespielt. Ich dachte, die Frage als Abbinder wäre ganz witzig.
Gut, ja, das Projekt, wie viel Upset und Zahlen und bla 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 kriegt man in einen Podcast in eine Stunde. Das ist ja die optimale Zeit, ist, glaube ich, geglückt. Patreon.com/click and rush. Da findet ihr uns und auch auf den sozialen Netzwerken könnt ihr auch mitdiskutieren. Das ist natürlich nicht uninteressant für uns, auch wie ihr diesen komischen Sonntag erlebt habt. In diesem Sinne.
Und Uli war mal emotionaler als ich. Das gibt's auch selten. Tschüssi! Baby, baby, baby.